Football à rail.
Hallo und herzlich willkommen zum Football-Zirkus mit Kevin und Kutsche. Hier wird über alles rund um die NFL geredet, über sportliche Highlights, über Aufreger, über Fehltritte, über den Lifestyle der Spieler, Trainer und Owner, über den ganzen Zirkus eben. Und damit moin Kevin, ich begrüße dich.
Was geht ab?
Geht's dir gut?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Norddeutsches Wetter ist bei uns auch endlich angekommen. Es regnet, es windet und wir haben gute, stabile 10 Grad.
Gern geschehen, ja, habe ich also, dir runtergeschickt.
Vielen, vielen Dank dafür, fühle ich mich auch direkt heimisch wieder. Das sehr gut. Gibt mir so ein paar Heimat-Vibes.
Bevor wir richtig einsteigen, Kevin, ich soll dich lieb grüßen und zwar von Flo. Flo ist auch ein Mitgründer der Footballerei. Mit Flo mache ich montags immer das Frühstücksei. Und Flo ist im echten Leben, arbeitet er bei Sportcast. Also er ist Kameramann bei der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, sitzt immer zwischen den Trainerbänken da unten. Der war auch im Einsatz, also er macht immer die Spiele in Norddeutschland beim HSV Heidenheim-Spiel. Und er hat mir erzählt, nach der Halbzeit, als ihr wieder rausgekommen seid, lief irgendein Lied, er hat mir leider nicht verraten, welches im Stadion und hättest das offenbar total geil gefunden und hättest auch so ein bisschen gemoved. Kannst du dich da noch dran erinnern? Was war denn das für ein Lied?
Da es vielleicht Hamburg ist, könnte es vielleicht von Scooter gewesen sein. Ich bin nicht ganz, okay. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Ich muss auch sagen, die Stimmung in Hamburg ist phänomenal, auch wenn wir leider da nichts mitgenommen haben. Aber ich glaube, eins der großen Fußballtempel, die wir in Deutschland haben, mit einer sehr, sehr emotionalen und leidenschaftlichen Fanbase. Sehr, sehr cool. Ja, und es ist einfach, ist Bundesliga, ne? Das kann man genießen, das darf man genießen und deswegen nehme ich auch gerne da den Sound dann auch mit, wenn der gut ist, der im Stadion gespielt wird. Ja, geil. Vielen Dank auch für die Grüße an der Stelle.
Ja. Was ist so generell deine Lieblingsmusik eigentlich? Also was feierst du so am meisten? Ich weiß es gar nicht.
Also wirklich tatsächlich sehr bunt. Wenn es darum geht, cool zu Hause irgendwie zu sein, denn so ein 90er Trash, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich schon so.
Was ist der 90er Trash?
Metal. 90er Trash. Naja, halt sowas wie Backstreet Boys und sowas halt ein Sing.
Ah. Okay.
Also 90er halt. Ne? Ja, 90er okay. Halt. Aber wenn es so in die Clubs, was wirklich sehr selten geworden ist, aber da mal rausgeht, so House Music oder Electronic Dance Music, also EDM, also eher sowas in die Richtung halt dann. Und ich muss sagen, seit neuestem auch so ein bisschen, bin ich dem Country auch, also von den Amerikanern, ja, muss ich sagen, aber eher so diesen New Age Country, also der so ein bisschen Richtung poppiger Kultur geht. Ja. Da ein bisschen eher, muss ich zugeben. Okay, das hört man im hohen Norden.
Ah, alles Mögliche. Also meine Lieblingsband ist tatsächlich Metallica. Ich bin großer Ultra-Fan. Aber ich habe mal von Pierre-Michel Lasogga gelernt, ja auch ein ehemaliger Fußballer, muss man jetzt sagen. Der war mal im Interview und wurde auch gefragt, was ist denn so eigentlich deine Lieblingsmusik? Und er hat geantwortet, es kommt auf den Beat an. Und das fand ich von Pierre-Michel Lasogga sehr weise. Das habe ich jetzt auch so für mich adaptiert, weil ich höre eigentlich querbeet. Es kommt halt wirklich auf den Beat an.
Ich glaube auch, also es kommt darauf an, ob du halt einen guten Vibe zu dem Sound hast. Und dann habe ich auch gelernt, wir verknüpfen oder der Mensch verknüpft Erinnerungen meistens mit Musik.
Ja.
Also wenn du irgendwo bist, dann und da halt irgendeine Musik halt im Hintergrund läuft, dann verknüpfst du diese Erinnerung automatisch mit diesem Song. Und wenn du diesen Song immer wieder hörst, dann erinnerst du dich auch immer wieder an dieses Ereignis. Also das ist an der Stelle auch immer ganz nice. Deswegen klar, der ein oder andere Künstler kommt ja auch aus Seattle, Macklemore an der Stelle. Klar hört man da dann halt
Nirvana.
Auch, das verbindet dann irgendwie auch Nirvana, genau. Ja. Das ist ein, also die City of Seattle steht nicht nur für Sport.
Ja. Aber zum Start, Überleitung des Todes, sehr gelungen übrigens, sehr gut, würde ich mit dir gern über Russell Wilson sprechen. Du bist ja großer Seahawks-Fan, du hast auch einen großen Teil deiner Seahawks-Laufbahn mit Russell Wilson als Quarterback verbracht. Jetzt ist er ja schon nach 3 Spieltagen rasiert worden bei den New York Giants. Jackson Dart soll starten am Sonntag gegen die Chargers. Ich find's ein bisschen früh, wird mich gleich auch deine Meinung interessieren, einen Rookie schon nach 3 Wochen reinzuwerfen, obwohl du so einen Veteran wie wie Russell Wilson hast. Meine große Frage an dich ist aber, Kevin, die Karriere von Russell Wilson ist ja jetzt eigentlich vorbei damit. Der wird im November 37, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch weiterspielt. Ist das für dich ein Hall of Famer? Also gehört Russell Wilson irgendwann in die Hall of Fame, deiner Meinung nach?
Ich finde, Russell Wilson hat auf jeden Fall Hall of Fame Potenzial. Ich weiß, es gibt viele, viele Spieler, die Jahre, Jahrzehnte darauf gewartet haben, die wirklich den Sport und das Spiel auch außerhalb des Spielfelds wahnsinnig viel Einfluss auf die Communities genommen haben. Ich glaube, dass Russell tatsächlich so jemand ist, auch so eine Persönlichkeit ist. Gerade in seiner Zeit auch in Seattle hat er auch sehr, sehr viel für die Communities gemacht, ist in Krankenhäusern bei Kindern gewesen, hat bei Schulevents ist mit dabei gewesen, also gerade auch so dieser Impact, wenn man über Impact außerhalb des Platzes spricht, da hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel gemacht, gerade in seiner Zeit auch in Seattle. Aber ich finde trotzdem auch, dass seine Zahlen sind auch auf jeden Fall so, dass er Potenzial für die Hall of Fame mitbringt.
Ja, das ist jetzt aber ja sehr staatsmännisch formuliert. Also
das stimmt. Ich hab tatsächlich auch ein paar Zahlen mal rausgesucht, einfach mal so fürs Gefühl.
Ja.
In seiner Karriere hat er 46.900 Yards geworfen, ist damit All-Time gesehen an 15. Stelle, also ganz passabel. Mhm. Touchdown-Pässe hat er 353 geworfen, ist auch so, ist an Rang 12. Interessant ist ja das sogenannte Quarterback-Rating. Das ist ja, setzt sich zusammen aus Yards pro Versuch, also pro Passversuch, aus Touchdowns pro Passversuch und aus Interceptions pro Passversuch. Also es gibt da eine Formel richtig, also das ist eine wirklich objektive Nummer, die dann am Ende dabei rauskommt. Wie man sie gewichtet, ist wie bei allen Statistiken so, aber in Russells Fall jetzt einfach, spricht sie einfach sehr, sehr für ihn, weil All-Time gesehen ist er an Platz 5 nämlich, was das Quarterback-Ranking angeht mit 99,4. Ist klar, immer über die gesamte Karriere, die ganze gesamte Laufbahn immer gesehen. Vor ihm sind nur Lamar Jackson, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes und Joe Burrow zurzeit. Und deswegen finde ich schon, selbst ein Tom Brady, der alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, ist in dieser Statistik, glaube ich, nur an 12. Deswegen, man kann natürlich ranken und das gewichten, wie man möchte. Ich finde aber schon, was noch viel imposanter ist, sind zum Beispiel 10 Teilnahmen beim Pro Bowl. Ne, das sind ja auch Sachen, dafür wird man reingewählt. Das ist was ganz Besonderes. Dann, wir reden über Impact außerhalb des Feldes. Er ist 2020 Walter Payton Man of the Year geworden. Also das ist ja genau diese Auszeichnung, die das dann auch beschreibt, die NFL da vergibt. Er hat seine Teams 9-mal in die Playoffs geführt in seinen 13 Jahren, die er jetzt in der Liga ist. Hat ein Super Bowl 2013 in der Saison 2013 gewonnen. Hat einen Super Bowl tragisch verloren, auch an der Ein-Yard-Linie. Können sich, glaube ich, die Feinschmecker von uns auch noch dran erinnern. Jeder Seahawks-Fan auf jeden Fall. Marshawn wartet immer noch auf den Ball, ob er ihn dann nochmal kriegt. Ja, er hat in 4 seiner 13 Jahren hat er über 4.000 Yards geworfen pro Saison. In 8 Saisons hat er über 3.000 Yards geworfen. Also ich finde schon, dass er einen großen, großen Einfluss auch hatte. Er hatte auch einen großen Einfluss auf die Franchise in Seattle, das muss man auch ganz klar sagen. Russell ist ja in der 3. Runde gedraftet worden, 2012 von den Seahawks, ich glaube an Nummer 75, und hat direkt gespielt. Also er ist ein Instant-Starter gewesen für die Seahawks auch, ist dann sogar mit den Seahawks auch in die Playoffs direkt gekommen, ist dann in der 2. Runde an den Falcons gescheitert und ein Jahr später in den Super Bowl halt eingezogen. Also daher finde ich schon, dass Russell auf jeden Fall großes Potenzial dafür besitzt, weil er auch einfach so eine Persönlichkeit ist. Mhm. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein Spiel von Russell gesehen hat, er ist dieser typische Scrambler, der aus der Pocket ausbricht. Nicht ganz freiwillig immer auch, ne, weil die O-Line in Seattle auch nicht immer die beste war. Aber der dann auch gerne da mal raus ist und dann auch mit seinen Beinen viel gemacht hat. Aber ich glaube, dass wofür auch, ja, so sein Signature-Move, wofür er steht, ist halt einfach dieser Moonball, dieser ganz tiefe Ball, der wie in so einem Regenbogen quasi dann runterfällt, nachher dann wieder. Da hat er schon das ein oder andere Kunststück vollbracht auch und hat er mich auch glücklich gemacht und deswegen in meinen Augen und ich glaube auch in vielen Seahawks Augen ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die Hall of Fame.
Ja, also ich habe irgendwie, als ich diese Meldung gelesen habe, Russell Wilson jetzt gebencht, Jackson Dart darf übernehmen, das ist ja eigentlich, den werden wir höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der nochmal ein Spiel für die Giants macht. Und ich finde, so wie du es ausgeführt hast, ist der absolut eine Seattle Seahawks Legende. Der kommt natürlich auch safe in euren Ring of Honor, falls ihr sowas habt. Vielleicht wird auch seine Rückennummer bei euch nicht mehr vergeben, weiß ich so gar nicht. Aber womit ich so ein Problem habe, sind so die letzten Jahre. Also seine Zeit bei den Broncos war jetzt alles andere als erfolgreich. Seine Zeit bei den Steelers war jetzt auch nicht überdurchschnittlich. Und seine Zeit bei den Giants ist jetzt schon nach 3 Spielen vorbei. Also das ist wieder so ein Paradebeispiel, finde ich, für herausragende Profisportler, die dann es nicht schaffen, den Absprung rechtzeitig zu schaffen. Für Aaron Rodgers gilt ja dasselbe. Ist auch eine absolute Packers-Legende logischerweise, aber jetzt so sein Stint bei den Jets war jetzt auch aus Verletzungsgründen natürlich nicht doll und bei den Steelers ist er jetzt maximal solide, würde ich es mal sagen. Beides herausragende Spieler, beide aber halt auch nur einen Super Bowl gewonnen in all der Zeit. Es geht ja irgendwie letztlich auch um Titel. Also ich habe so das Gefühl, also ich würde Rodgers und Wilson echt zusammennehmen, dass das Denkmal so ein bisschen gebröckelt ist. Und mich interessiert, oder uns interessiert auch eure Meinung da draußen. Schreibt es mal bei Spotify zum Beispiel in die Kommentare, ob Russell Wilson No-Brainer ist, Hall of Fame, ja oder nein. Ich finde, er kann da rein, aber es ist jetzt für mich kein No-Brainer. Er hat irgendwie ja so den Absprung verpasst. Ein absoluter Dual-Threat-Quarterback, auch einer der ersten seiner Zunft, keine Frage. Aber letztlich, finde ich, hat er eigentlich zu wenig gewonnen und er hält auch insgesamt nur 2 NFL-Rekorde, nämlich für die meisten Passing-Yards in einem Playoff-Game als Rookie. Und er hat die meisten Fourth-Quarter-Touchdown-Passes in einer Saison hingelegt, nämlich 16. Das sind nur NFL-Rekorde. Bei den Seahawks hält er natürlich 312 oder so. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also findest du nicht so, dass er irgendwie, hätte er bei den Seahawks direkt aufgehört, dann wäre er quasi 5 Jahre später sofort in die Hall of Fame gekommen, oder? Gefühlt?
Wahrscheinlich schon, aber dann würde man wieder darüber diskutieren, ja, er ist nicht lang genug dabei gewesen.
Ja.
Ich sehe das absolut auch so wie du. In den letzten Jahren natürlich waren die Zahlen nicht mehr so spektakulär wie auch zu Seahawks-Zeiten. Das muss man ganz klar auch sagen. An der Stelle muss man ihn, möchte ich ihn nicht in Schutz nehmen, aber das ist genau das Gleiche. Du hast Aaron Rodgers angesprochen. Der Einzige, an dem das Alter scheinbar ohne weitere Probleme vorbeigegangen ist Tom Brady, ja. Muss man ehrlich zugeben. Aber das ist ja so ein bisschen der Zahn der Zeit. Und ich glaube, das hat Russell Wilson auch gemerkt. Gerade zu seiner Endzeit in Seattle kam dann die ein oder andere Verletzung auch dazu mit seinem Sprunggelenk. Das hat man schon gemerkt, das hat ihn an seinem Spielstil einfach auch so ein bisschen gehindert. Du hast es angesprochen, Dual Threat. Ganz klar, er lebt auch über sein Scrambling, über sein aus der Pocket ausbrechen. Über sein Playmaking, ne, aus scheinbar nichts alles rauszuholen. Aber klar, natürlich die Zahlen, die er hat, gerade in den letzten Jahren, waren nicht mehr so beeindruckend. Also ich hätte auch, um den Kreis da zu schließen, ich war auch sicher, dass Russell Wilson nicht die Saison als Starter beenden wird. Das war klar in New York. Dafür ist Jackson Dart einfach auch zu hochgradig talentiert. Und dafür ist die Franchise in New York gerade so ein bisschen auch zu sehr im Umbruch. Man spricht ja auch gerne in Seattle immer, wird dieses Wort Rebuild immer so sehr, sehr vermieden, weil das immer bedeutet, ja, uns ist alles egal. Aber zumindest sie suchen ja noch nach ihrem Franchise-Quarterback, nach Eli Manning, wenn man ehrlich ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und Jackson Dart hat die meisten Snaps in den Preseason-Spielen gemacht. Ich glaube, er hat 75 gemacht von den Snaps. Jameis Winston ist ja zum Beispiel auch da, noch ein erfahrener Quarterback, hat 55 gehabt. Und ich glaube, der Fanliebling Danny DeVito ist auch da. Der hat auch so um die 50 Snaps gemacht. Das heißt, Jackson Dart war schon relativ klar, dass er auch viel werfen wird. Wie gesagt, ist ein First-Runden-Pick an Nummer 25. Also ist auch wirklich hochgradig talentiert. Und das war klar, dass Jackson Dart irgendwann übernehmen wird. Ich bin aber auch ganz bei dir. Ich hätte es zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt gedacht. Und aus meiner Sicht macht es eigentlich auch mehr Sinn zu einem späteren Zeitpunkt, weil jetzt in der jetzt noch jungen Saison schon so eine tiefgreifende Entscheidung zu treffen, ist tatsächlich sehr, sehr früh, finde ich, weil du bist immer noch nicht so, du kannst es ja immer noch in die Playoffs schaffen, ne? Also du musst ja schon davon überzeugt sein, dass Jackson Dart dir, ja, klar, hypothetisch, einfach hypothetisch. Es wäre
Also
anders
genau, es
gewesen.
ist noch möglich. Ja,
Es ist
das
noch
stimmt.
möglich, genau. Es wäre anders gewesen, wenn wir uns jetzt bei 1 und 7 unterhalten hätten. Oder bei 1 und 6 oder 5. Aber klar, natürlich auch mit dem Start jetzt ist es jetzt schon schwierig, keine Frage. Aber natürlich, wenn du so einen jungen Spieler so früh reinwirfst, ist natürlich auch die Belastung für ihn sehr, sehr hoch. Also die Verantwortung, die er trägt für den Erfolg des Teams. Und da wird es interessant sein, ob Jackson Dart das gleich so hinbekommt. Vor allen Dingen mit einer Offense-Line, die nach PFF, also auch wieder Statistiken sind wir auch wieder dabei. PFF ist ein Statistikdienstleister, der quasi alles an Statistiken hat, also Yards, angefangen bis hin zu wie viele First Downs und sowas. Also wirklich alles, was es an Statistiken gibt, liefert PFF und die erstellen quasi immer so ein Grading halt dann auch. Unter anderem auch ein Pass-Block-Grading, also für die Offense-Line ein Grading. Und da ist die Offense-Line der Giants nur an Nummer 21 der NFL. Das heißt also, viel schlechter ist dann nachher nur noch die Bengals und wir wissen, wo Joe Burrow das hingeführt hat, halt auch alles. Und deswegen, ja, ich habe schon gedacht, dass die Jackson Dart auf jeden Fall spätestens Mitte der Saison reinwerfen, aber so früh hätte ich es jetzt
Ja,
dann doch
sein
noch nicht
Dilemma ist
gedacht.
ja halt so ein bisschen, dass Brian Daboll, der Head Coach, also eigentlich ja schon vor der Saison auf dem Hot Seat saß und wirklich um seinen Job kämpfen muss. Die Leute
Natürlich.
haben die Giants ausgebuht nach dem Sunday Night Game gegen die Chiefs, haben Jackson Dart schon gefordert. So, und jetzt zieht Brian Daboll halt, um seinen eigenen A-Punkt-Punkt-Punkt zu retten, jetzt schon die Karte Jackson Dart. Für den Jungen echt ein bisschen undankbar. Aber wer weiß, also vielleicht kommt er auch rein und verzückt
Genau.
uns alle und plötzlich verlieren die Giants diese Saison kein Spiel mehr.
Ja.
Unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Es ist die NFL.
So sieht's aus, so sieht's aus. Und wir reden ja immer über Gesichter. Und ich glaube, jeder, der auch in das Gesicht vom Jackson Dart guckt, der sieht diesen Sunny Boy, der sieht da so ein bisschen, ne, diese blonden, langen Haare, so eine Mischung aus Joe Namath und Joe Montana so ein bisschen. Du sagst halt so, dieser Glam-Faktor ist halt einfach da. Und man muss einfach sagen, die Giants sind einfach eine Franchise, die auf der Suche sind nach ihrem Quarterback für die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Definitiv.
Und deswegen, ich glaube schon, dass Jackson Dart auf jeden Fall das Potenzial dazu hat. Also
Ja.
das glaube ich auch. Aus der Entfernung heraus nehme ich es zumindest so wahr, dass ich Russell Wilson auch als einen guten Mentor sehen würde, ohne jetzt selber in der Kabine zu sein, aber so wie er sich gibt, so wie ich Interviews von ihm mitbekomme, ist das schon so, dass ich glaube, ich ihn da auch unterstützen wird. Und dass Jackson Dart auch viel von Russell Wilson lernen kann auch einfach.
Ja.
Weil wir haben es angesprochen, er hat einen Super Bowl gewonnen, er hat auch einige Teams gesehen. Aber klar, es gab definitiv, es gab Upsides, aber auch auf der anderen Seite Downsides, wo man ganz klar sagen muss, ja, da ist er ein bisschen, salopp gesagt, in die Jahre gekommen, was das einfach angeht.
Also schauen wir mal noch genauer hin. Am Sonntag die Giants gegen die Chargers mit Jackson Dart, nicht mehr mit Russell Wilson. Hausaufgabe haben wir euch schon gegeben. Gehört er ganz klar in die Hall of Fame? Ja oder nein? Ich würde dir noch einen Brocken gern hinwerfen wollen, Kevin. Du hast gerade Tom Brady genannt, der GOAT, der vermeintlich beste Footballspieler aller Zeiten. Der hat vor kurzem seine Teilnahme am Fanatics Flag Football Classic bekannt gegeben in Saudi-Arabien, in Riyadh. Das Ganze soll am 21. März nächsten Jahres stattfinden. Drei Teams mit je 8 Spielern in einem 5 gegen 5 Format Flag Football. Also nicht Tackle Football, sondern Flag Football. 50 Yards großes Feld. nach den Regeln, die auch für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gelten. Da ist Flag Football das erste Mal olympisch und Tom Brady ist nicht alleine. Saquon Barkley hat seine Zusage gegeben. CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Max Crosby, Tyreek Hill. Also wirklich das ganz obere Regal von aktiven Spielern noch. Und natürlich ist Gronk, Rob Gronkowski, der alte Buddy von Brady, auch dabei. OBJ ist auch dabei. Trainer sind Sean Payton, Pete Carroll, Kyle Shanahan. Und ganz das Ganze moderiert wird von Kevin Hart, dem Comedian und Schauspieler. Gezeigt wird es auf Fox. Das sind die Fakten. Ich habe dazu aber Fragen, weil mein erster Reflex war, oh geil, Tom Brady macht was für Flag Football. Das ist ja super. Dann habe ich aber ein bisschen mehr gelesen, es findet in Saudi-Arabien statt. Warum denn in Saudi-Arabien und nicht in den USA? Und es ist halt so eine Showveranstaltung. Also warum macht ein Tom Brady, der so viel Einfluss, so viel Reichweite, so viel Fans hat, nicht wirklich was für Flag Football und stellt jetzt nur mal in die Tüte gesprochen, sowas wie die Icon League oder Kings League, Baller League, wie das auch alles heißt, für Flag Football auf die Beine? Das wäre doch eigentlich viel geiler und das in den USA, oder? Also was hast du so gedacht, als du davon gelesen hast?
Boah, ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr kontroverses Thema. Uns begleitet ja im Fußball genau die gleiche Thematik auch. In allererster Linie muss man ja erstmal sagen, dass Tom Brady der beste Footballspieler ist. Also ich glaube darüber, da diskutiere ich auch gerne, aber ich sage, er ist der beste Footballspieler.
Ja, bin ich auch dabei. Er ist der GOAT.
Und nach seiner Zeit im Football ist er in erster Linie Geschäftsmann. War er wahrscheinlich auch zu seiner Zeit schon, als er selber noch gespielt hat. Aber jetzt sieht man ja auch, er ist beim Broadcasting unterwegs gewesen. Er hat eigene Marken. Er ist bei den Raiders mit Anteilseigner. Das heißt, der Mann hat einen gewissen Antrieb auch noch fürs Geschäft. Und wir wissen, dass im Nahen Osten, Nahen und Mittleren Osten sehr, sehr, sehr viel Geld ist. Um sehr, sehr viel ja, Reputation auch zu kaufen. Es geht ja auch so ein bisschen darum, wie du ja auch gesagt hast, aus welchen Gründen macht man das halt alles. Ich glaube, dass das ein bisschen tiefgreifender ist. Ich glaube, dass grundsätzlich erstmal die NFL daran interessiert ist, weltweit sich zu vermarkten. Ich glaube, auch bei den Amerikanern wird das auch schon kritisch gesehen auch, aber es wird selten mit so einer krassen moralischen Wertevorstellung wie bei uns gemessen auch. Sondern das heißt, okay, das ist ein neuer Markt, da ist das noch nicht, da ist noch niemand, das heißt, wir können es mal ausprobieren, wir können mal schauen, was ist. Und dann, glaube ich, ist das einfach so eine Thematik, die einfach zu sehr politisiert wird. Es ist auch immer sehr, sehr viel Populismus bei dieser ganzen Geschichte dabei auch. Natürlich, wir haben jetzt über die Stars gerade gesprochen, die da sind, aber es geht ja zum Beispiel auch weiter. Spieler, die halt nur unter ihren Rookie-Verträgen gespielt haben, mal hypothetisch gesehen. Ne? Und sage ich mal, nicht diese großen Verträge unterschreiben können oder haben in der NFL. Für die ist das natürlich eine Möglichkeit. Wie auch immer das aussehen soll, was auch immer sie in Saudi-Arabien weiterplanen. Vielleicht bleibt es auch bei diesem einen Event. Vielleicht sagen sie auch, hey, haben wir ja gar nicht dafür halt auch. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, den Football nach Saudi-Arabien zu holen. Weil wenn wir über Saudi-Arabien sprechen, dann müssten wir eigentlich auch über London sprechen, wir müssten über Dublin sprechen, über Australien, über Sao Paulo. Also die NFL ist ja schon diesen Schritt in diese Auslandsvermarktung schon deutlich extremer gegangen, auch als es der Fußball zum Beispiel macht. Und deswegen glaube ich schon, aufgrund natürlich der Menschenrechte auch vor Ort, eine schwierige Angelegenheit. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade bei den Amerikanern sich einfach weniger Gedanken darüber gemacht wird. Es wird schon kritisch beäugt und gesagt, machen wir das Richtige oder nicht. Aber am Ende geht es ums Geschäft. Es geht darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, vielleicht den Flag Football ein bisschen dort weiter in der Region zu bringen. Aber wenn man natürlich ehrlich ist, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich dort auch ankommt. Und
naja, die NFL,
mich interessiert deine Meinung brennend dazu, weil, wie gesagt, ich kenne es aus dem Fußball, diese Debatte. Und da ist es schon schwer, das zu verkaufen. Außer man kann es wirklich ganz einfach sehen und ganz, aber dieses Ligasystem gibt es dort ja auch vor Ort noch gar nicht. wenn ich als Arbeitnehmer in dem Sinne, und jeder Profisportler ist Arbeitnehmer auch, für die gleiche Arbeit, für den gleichen Job, den ich mache, bloß an einem anderen Ort, das Zehnfache verdiene in meiner Karriere, dann mache ich mir darüber Gedanken. Wenn ich Tom Brady bin und weiß, okay, ich bin relativ erfolgreich und ich muss mir über eine Wirtschaftlichkeit keine Gedanken machen, ja, vielleicht ein bisschen anders nochmal,
aber ich finde, genau das ist der Punkt, Kevin. Also, dass die NFL nach Saudi-Arabien irgendwann geht, das hat sie ja eigentlich auch schon so durch die Blume gesagt, ne? Nächstes Jahr Australien und wir können uns vorstellen, auch irgendwann mal ein NFL Regular Season Game in der Wüste zu machen. Das finde ich auch alles okay. Aber es geht mir wirklich um Tom Brady, so wie du sagst. Der hat jetzt wirklich genug Geld verdient in seiner Karriere. Der hat für 10 Jahre im TV unterschrieben, kriegt da auch nochmal 300 Millionen in Summe. Also der wird ja auch in Saudi-Arabien sehr viele Millionen für diesen Auftritt bekommen. Und das finde ich so schade, dass also der beste Footballspieler der Welt, wenn er sowas auf die Beine stellt für Flag Football, dass es A, irgendwie so eine Gaga-Veranstaltung ist, und B, dass er das halt irgendwie dann dort macht und nicht irgendwie, also dass er halt tatsächlich nicht mehr seine Reichweite, seinen Namen dafür nutzt, um Flag Football vielleicht noch prominenter zu machen oder auch um Kids für diese Sportart zu faszinieren. Warum muss er das in Saudi-Arabien machen? Das finde ich irgendwie so schade, weißt du?
Ja, natürlich, klar, man kann natürlich sagen, jeder Sport hat irgendwie irgendwann mal einen Anfang genommen. Ne, vielleicht ist das Ziel in Saudi-Arabien, aber das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Es ist wirklich sehr kontrovers. Ich verstehe es auch, ich muss auch aus persönlicher Sicht, sage ich auch, kann ich es nicht hundertprozentig nachvollziehen, bin ich auch ganz ehrlich, weil es halt einfach sowas von fernab ist, der Realität auch. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dort irgendwann mal mehr als dieses Regular-Season-Spiel gibt, weil die NFL wird niemals irgendwelche Rechte abgeben. Und deswegen, man muss vielleicht auch ein bisschen andersrum denken. Die, ich nenne sie einfach mal die Veranstalter, die das Ganze ins Leben rufen und auch bezahlen am Ende des Tages, die könnten sich ja ganz einfach Rechte an einem Team sichern oder an ein Team übernehmen. Oder sich vielleicht für ein 33. Team bewerben für einen Extension Draft oder sowas halt. Ich glaube aber, dass die halt mehr wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich der Versuch, schon so eine Konterveranstaltung zu etablieren. Aber das kann ich mir, also das ist wirklich der Worst Case, ne, wo man sagt halt, ey, pass auf, die haben wirklich so unfassbar viel Geld, wo es keine Rolle spielt. Die versuchen sich halt einfach irgendwie sowas aufzubauen. Aber das glaube ich schon, dass sie es versuchen halt, aber das kann ich mir beim besten Willen halt nicht vorstellen. Und weil einfach auch, jetzt sind wir ja auch bei dem Thema, sage ich mal so ein bisschen, was wir ja auch in Deutschland haben. Oh, und das ist dort übrigens ja auch so. Bei uns hier in Deutschland wächst niemand mit Football auf. Ne? Also sondern du kommst ja erst mit einem gewissen Alter, sage ich mal, dazu. Jeder bei uns wächst mit Fußball, Handball vielleicht noch auf, Volleyball oder sowas. Schwimmen, Leichtathletik, also die Bandbreite ist ja relativ groß und Football ist ja eher eine Nische, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, gerade was so diese Anfangsbereiche auch einfach angeht. Das heißt, du brauchst erst ein gewisses Alter, sage ich mal, um dazu zu kommen. Ja, es ist schwierig. Ich kann es auch beim besten Willen wirklich gar nicht erklären oder ob es jetzt halt einfach wirklich so eine Spaßveranstaltung ist und sie sagen, ja, okay, das ist halt ein einmaliges Ding, wir machen uns da eine gute Zeit Anfang des Jahres und sagen halt, oh, wir ist noch nicht ganz so heiß da. Also, wie gesagt, mir fehlen da auch, ganz ehrlich, ich habe mir auch lange drüber Gedanken gemacht und mir fehlen, ich habe wirklich auch keine Argumente dafür, wo ich sage, weil du hast es auch angesprochen, also alle Leute, die wir auch gerade aufgezählt haben, egal ob es Barclay, ob es CeeDee Lamb ist, ob es McCaffrey ist, Sauce Gardner, Miles Garrett, ne, auch die Trainer, Pete Carroll, Sean Payton, Kyle Shanahan, die brauchen ja, also die machen das nicht für ihre Reputation und eigentlich bräuchten sie das Geld eigentlich auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite, deswegen meine ich Thema Geschäftsmann, wenn mir für einen Tag oder ein Event, eine Woche, wie auch immer, angeboten wird, hier, wir schieben dir 50 Millionen rüber. Weiß ich nicht, wie viele Leute da sagen, oh nee, mach ich nicht, weil will ich nicht machen. Also deswegen, das ist so, ich glaube, man kann diese Moralkeule erst immer dann rausholen, wenn man persönlich auch mal in so einer Situation war, wo es wirklich um viel Geld geht. Also wo, also deswegen glaube ich, du hast vollkommen recht. Also Tom Brady wird nicht nur 2-3 Millionen dafür kriegen, sondern da musst du mindestens eine Null ranhängen und das nochmal verdoppeln, denke ich. Und ich habe auch dazu ein Interview von den amerikanischen Kollegen gesagt und ich weiß gar nicht, ob's der Al Michaels gesagt hatte. Er sagt dann auch sowas, ja, Tom Brady steht ja für 2 Millionen, steht er nicht mal auf. Hm. Unter 2 Millionen. Und das glaube ich tatsächlich. Und der fliegt nicht für in Anführungszeichen nur 10 Millionen nach Saudi-Arabien, sondern der fährt da halt wirklich nochmal ein. Aber das sind ja dann auch Leute, die so einen unbändigen Willen haben, die immer weiterkommen wollen, ne? Und die immer was, immer noch mehr erreichen wollen und immer noch mehr auch haben wollen. Und wenn ich für das, was ich schon immer gemacht habe, nämlich Football oder Flag Football, ist ja nur eine abgewandelte Form, für eine Woche nochmal 50 Millionen bekomme, was ja dann auch wieder meinen Kindern, meiner Familie wieder zugutekommt oder vielleicht auch meinen Organisationen, was auch immer. Ich möchte das auch wirklich gar nicht gut reden. Ich möchte einfach nur sensibilisieren dafür, dass es halt auch zwei Seiten einfach gibt. Ich glaube nicht, dass sich diese Spieler oder die Trainer oder die Verantwortlichen in diesen ganzen Situationen sich gar keine Gedanken darüber machen und sagen, ja, ist doch egal, wir sehen nur das Geld. Mhm. Natürlich, ist ein großer Antrieb, keine Frage. Aber es steckt auch oft einfach auch ein bisschen mehr dahinter. Ich kann es selber nicht erklären, weil ich selber in dieser Position nicht bin. Aber klar, es ist kontrovers, definitiv keine Frage. Und ob das sinnhaftig ist oder nicht, das wird die Zukunft dann zeigen.
Ja, also du hast es ja gesagt. Also ne, es ist ein Business. Da, Fanatics steckt da ja auch mit drin. Das ist ja Fanatics Flag Football Classic. Ich finde auch, also wenn du es länger nicht gemacht hast, geh mal auf das Instagram-Profil zum Beispiel von Tom Brady und geh da mal so ein bisschen durch den Feed. Also da hat sich schon einiges getan. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er brauchte so ein Jahr, um sich zu schütteln. Er ist ja auch nicht gleich TV-Experte geworden. Jetzt ist er TV-Experte, ich glaube, in Jahr 2 und jetzt ist er wirklich der Businessmann. Also auch auf seinem Instagram-Profil siehst du ihn sehr viel im Anzug und das sind so High-Class-Videos, Reels und so. Also der hat da offenbar dann auch nochmal ein paar Mitarbeiter eingestellt, um ihn dann auch wirklich jetzt so nicht mehr wie den Spieler, sondern wie den Geschäftsmann dastehen zu lassen. Aber auch da interessiert uns natürlich ganz kurz, Kevin, eure Meinung. Also schreibt es auch gern mal in die Kommentare, wie ihr Tom Brady als Flag-Football-Pionier in Saudi-Arabien seht. Wirst du dir das denn angucken am 21. März, wenn es sich ergibt?
Also allein, wie sie das Ganze aufbauen, wäre mal interessant. Mhm. Also du musst ja wahrscheinlich irgendwo in der Halle gehen, weil draußen kannst du es nicht machen oder du spielst es 0 Uhr irgendwann. Aber ja, wahrscheinlich werde ich es auch mal gucken. Aber mich interessiert, was die Leute denken. Also deswegen mich interessiert brennend die Meinung dazu, weil es so kontrovers auch ist und ja, weil, glaube ich, auch jeder dazu eine Meinung hat. Und was du gerade auch angesprochen hattest, ist, ne, Tom Brady ist halt einfach das, was ihn auf dem Feld angetrieben hat, der Beste zu sein. Das möchte er jetzt halt außerhalb vom Feld halt auch sein. Er möchte halt der Geschäftsmann sein. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, laut Forbes ist er noch hinter LeBron oder so halt, ne? Also der halt dann da halt auch steigt und da, das ist, glaube ich, natürlich geht's auch ums Geld, aber ich glaube, es geht ihm viel mehr darum, was das aussagt und er möchte der Erste sein, der Beste sein und ich glaube, das ist der wahre Antrieb, warum er das macht und nicht, weil er Flag Football in Saudi-Arabien etablieren will, sondern das ist wieder eine Gelegenheit, sich wieder hochzuarbeiten und ich glaube, das ist der wirkliche Antrieb und, aber wissen tue ich's natürlich auch.
Ich glaube, Milliardär, so wie Roger Federer ist er noch nicht, aber er markiert dann auch andauernd David Beckham, das ist mir auch aufgefallen. Also er versucht dann irgendwie natürlich auch irgendwie so sein Buddy, kennt sich ja ganz gut mit einzubeziehen und dann treffen zwei große Reichweiten aufeinander und zwei große Sportstars aus unterschiedlichen Sportarten. Ja. Also der macht das schon sehr, sehr smart, das muss man sagen. Aber deswegen finde ich persönlich, ist meine Meinung, mach was mit Flag Football, aber mach irgendwie was Nachhaltigeres und vielleicht dann auch irgendwo anders so, weißt du?
Natürlich, also ich glaube jeder, wenn du jetzt einen Globus drehst und einen Dartpfeil drauf wirfst, das ist sinnvoller in dem Land, wo du drauf wirfst.
ja.
Aber ja, wie gesagt, es ist in der heutigen Zeit halt so. Du hast es angesprochen, das eine Wichtige ist Reichweite, ne? wie viel Content, wie viele Follower erreiche ich. Und das andere ist das althergebrachte grüne Zeug, Geld. Ne? Also, und das ist einfach, da treffen ja auch so ein bisschen zwei Welten aufeinander. In Saudi-Arabien war schon immer sehr, sehr viel Geld. Und jetzt versuchen sie halt auch auf andere Art und Weise erfolgreich zu sein. Und das halt über die Medien. Ne? Und
kennst du persönlich Ex-Kollegen, die rübergegangen sind? Also die jetzt in Saudi-Arabien spielen? Ist da einer dabei?
Tatsächlich nicht. Wir haben aber, ich glaube, vor 2 Jahren gegen eine Mannschaft aus Saudi-Arabien gespielt. Das war, glaube ich, sogar Al-Hilal.
Ein Testspiel.
Bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nur, damals haben sie einen großen Trainer auch verpflichtet, der bei unserem Testspiel im Sommer dabei war. Es ist eine Zweiklassengesellschaft, muss man ganz klar sagen. Es gibt die Stars, die werden übrigens auch von der Liga bezahlt. Und dann gibt es die, in Anführungszeichen, normalen Leute, wozu dann auch meistens kein schillernder Trainer ist, der normale Trainer gehört, die Co-Trainer, Torwarttrainer, der ganze Staff, Physiotherapeuten und so, die werden von den Vereinen bezahlt und die werden sehr, sehr schlecht bezahlt. Also die werden wirklich, also da ist wirklich, ich weiß nicht, ob sich das bis jetzt schon geändert hat, aber das haben uns mehrere angestellte Leute auch da gesagt, die teilweise auch Monate dann auf ihre Gehälter warten. Und die Haupt, also wie gesagt, ich finde das auch nicht gut und das ist auch nicht Fußballkultur, wie wir uns das vorstellen. Aber gleichzeitig sage ich auch, wenn mir jemand für das Gleiche, was ich mache, eine Summe X mehr anbietet, also es wäre gelogen, wenn man nicht drüber nachdenkt.
Einfach. Ja, keine Frage.
Ich glaube, so ehrlich muss jeder von uns auch zu sich selber sein. Weil es geht ja nicht darum, dass ich jetzt auf einmal ein Kreuzfahrtschiff befehligen soll, sondern ich soll genau das Gleiche machen, was ich jetzt seit 13, 14, 15 Jahren auf professionellem Niveau mache. Ich soll Fußball spielen und ich bin zum Beispiel jetzt, wo ich sage, okay, meine Karriere oder meine Laufbahn ist eher früher als später zu Ende und natürlich macht man sich darüber Gedanken, wie es weitergeht. Und ja, alles, was ich an Geld verdiene, das kommt ja auch meinem Sohn, meiner Familie kommt das zugute und das sind auch Gedanken, die jeder dann auch hat. Aber klar, natürlich muss man sich auch über eine Sinnhaftigkeit definitiv auch viele Gedanken machen.
Du bist ja nicht nur großer NFL- und Seahawks-Fan, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, auch großer USA-Fan, also dieser American Way of Life-Fan. Hast bestimmt auch schon mal ein-, zweimal dran gedacht, ob du nicht vielleicht später dann auch noch mal dein Glück als Kicker versuchst. Nach dem letzten Wochenende, nach so vielen geblockten Field Goals und so vielen verschossenen Field Goals, hast du dann noch mal neu überlegt? Weil es ist doch echt so, entweder bist du bejubelt oder beschimpft. Dazwischen gibt's gar nichts, oder?
Nee, die Überleitung war Weltklasse auf jeden Fall. Das ist wirklich, ja, also ich weiß nicht, ob das so in den letzten Wochen und in den letzten Jahren teilweise auch so war, aber auch da, das Spiel entwickelt sich natürlich weiter. Die Special Teams Koordinatoren machen sich Gedanken, wie man sowohl erfolgreich wie auch erfolgreich im Verhindern von Erfolg sein kann. Aber ich habe mal rausgeschaut, wie viele, also von den, lass mich kurz gucken, sind es, ich glaube, 69 Field Goal Versuche sind es diese Woche gewesen und von 69 wurden 15 geblockt.
Geblockt?
Also 15?
Nee, 5. 5 wurden geblockt. Aber 15 sind vielleicht
also halt daneben. 15, genau, 15 waren nicht gut. Genau, ja, 5 wurden geblockt, genau, ja. und 15 waren nicht gut im Endeffekt. Wo ich finde, das ist schon eine erschreckend, also klar, es waren auch welche dabei aus 60, 64 Yards, wo ich sage, das muss nicht sein. Aber es waren auch viele dabei aus 49, 37, 36, wo ich sage, boah, das ist schon auffällig. Und ich glaube, das ist, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, auch aus Athletensicht, dass das nichts mit technisch-taktischen Abläufen zu tun hat, sondern ein mentales Problem einfach ist. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass Moody in San Francisco entlassen wurde, dass Q in Atlanta entlassen wurde. Und das ist so ein bisschen so wie die Jagd ist eröffnet. Ja, also so kein Team möchte immer so die erste Franchise sein, die Kicker entlässt oder neues Personal ranschafft oder so. Und deswegen ja, wurde der erste Schritt jetzt gemacht und man guckt jetzt einfach viel, viel genauer hin. Und natürlich wurden halt, also war es auch viele, viele spielentscheidende Sachen halt auch dabei. Ne? Also wir reden ja über Tampa, über die Jets, über Philadelphia in L.A. Ne? Das ist natürlich cool, weil da so ein Big Man dann halt auch mal so einen Touchdown laufen kann. Ne? Also es ist ja schon spektakulär teilweise halt auch. Und das ist ja auch das Schöne, oder nicht? Also ich finde das halt mega cool, weil früher war immer, also wenn ich mich so daran so ein bisschen an so ein paar Jahre zurückerinnere, weil wir auch über Russell gesprochen haben, ich kann mich kaum daran erinnern, dass Stephen Hauschka ist damals der Kicker in Seattle gewesen, auch zu Russell seiner Zeit. Ich kann mich kaum an Field Goal Versuche erinnern, die sie nicht getroffen haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich muss sagen, das war deutlich. Also klar, sie haben auch nicht aus solchen Entfernungen wie jetzt, also 60 Yards war, glaube ich, immer ein No-Brainer, sondern musste schon immer so eine 5 auf jeden Fall davor stehen. Aber das war schon, ja, wie du sagst, das war schon irgendwie komisch, dieses Wochenende in dieser Woche.
Ja, also ich weiß, du warst ja bei DAZN im Einsatz am Sonntag. Ich habe Red Zone geguckt und es gab ja tatsächlich 3 geblockte Field Goals, 2 geblockte, 3 daneben gegangene, also ganz ruhig, 3 nicht geklappte Field Goals innerhalb von 5 Minuten. Und das war wirklich absurd, was in dem Moment bei der Red Zone losging. Also plötzlich waren die Jets vorne, damit hatte man gar nicht gerechnet. Die waren irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde überhaupt nicht im Bild. Also da ist man eigentlich davon ausgegangen, die haben längst verloren gegen Tampa. Die Rams hätten gewinnen können und verlieren dann am Ende. Also total absurd. Und du hast ja hier Younghoe Koh angesprochen von den Falcons, der schnell entlassen wurde, gleich nach Saisonbeginn, glaube ich, der wurde ersetzt durch John Parker Romo und der hat jetzt für die Falcons ja auch 2 Field Goals verschossen. Also das ist halt auch völlig verpufft, dieser Effekt. Ja. Und das ist so, das finde ich so, also um einmal bei diesem Jobprofil des Kickers zu bleiben, es wird halt eigentlich mehr so über das Negative gesprochen, weil ich habe da mit Flo auch im Frühstückseier Montag drüber gesprochen, dann haben wir großes Kicker-Drama, warum sind die Kicker so schlecht, und dann hat aber auch jemand in den Kommentaren geschrieben, völlig zu Recht, ey, so schlecht waren die Kicker nicht, Will Reichert hat für die Vikings zum Beispiel aus 62 Yards getroffen und es gab ja auch viele andere, die das Game-Winning-Field-Goal geschossen haben, aber beim Kicker bleibt es irgendwie immer so negativ haften, so, wenn er nicht trifft, ist er der Trottel. Natürlich werden auch Spieler bejubelt, wenn sie denn treffen auf der anderen Seite. Aber es ist so, entweder ist es wirklich schwarz oder weiß. Und das Negative überwiegt aber eigentlich immer beim Positiven. Weil, so wie du sagst, es ist ja ihr Job. Die müssen das da durch die Stangen schießen. Ich habe auch das Gefühl, früher PATs wurden nie verschossen. Früher so. Aber da haben sie die Regeln ja auch nochmal geändert und es ist ein bisschen schwieriger und so gemacht. Aber also Kicker in der NFL, das ist doch ein Schweinejob, oder nicht?
Genau, also ich glaube generell Special Team spielen ist, man merkt es jetzt einfach, es wird immer wichtiger, auch die Punting Units werden immer wichtiger, weil es ja halt einfach Field Positionen generiert. Aber klar, von den Kickern, also wie gesagt, vor ein paar Jahren hieß es nochmal, ja okay, alles was innerhalb von 40 Yards ist, ist ein Muss. Jetzt sind wir mittlerweile dabei, alles, was innerhalb von 50 Yards ist, ist ein Muss. Ja. Ne, wo du halt sagst, okay, du gehst diese 10 Yards wieder weiter zurück. Du siehst ja, ich finde auch, man merkt auch, die Kicker haben auch definitiv die Kraft auch. Das funktioniert auch, gerade auch bei den Mannschaften, die Indoor spielen. Ist ja auch Thema Wind und Regen und Schnee und sowas halt alles kein Faktor. Aber es ist halt einfach dieses, das mentale Ding, muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, diesen Ablauf, den haben viele, viele drinne. Ich stelle es mir tatsächlich auch persönlich schwierig vor, wenn du halt wenig Aktionen auch einfach hast und dann relativ schnell auch unter diese Drucksituation auch kommst.
Kann man das trainieren?
Nee, das kannst du kaum nachstellen. Also du kannst es natürlich im Training versuchen, indem du sagst, so, jetzt überraschend Field Goal Versuch, 53 Yards für die Offense. Wenn der Kicker nicht trifft, dann lauft die alle 10 Runden. Keine Ahnung was. Also du kannst schon natürlich ein bisschen Druck erzeugen, aber du wirst nie den gleichen Druck erzeugen, wie du es in der Spielsituation hast, wo das Spiel in beide Richtungen, so wie in LA zum Beispiel, dann kippen kann. Du kannst, wie gesagt, der Held sein, der sich am Ende hochheben lässt und sagt, ja, geil, ich habe das Spiel für uns gewonnen. Aber jetzt am Ende bist du der, der sich hat blocken lassen. Und noch viel schlimmer, der 150 Kilo Mann hat den Touchdown für 70 Yards gelaufen. Und das ist so, ich gebe dir vollkommen recht, das ist immer so dieses Dilemma bei den Sachen, wo man davon ausgeht, dass es funktionieren muss. Mhm. Und ich glaube, viele Head Coaches, gerade die Oldschool Head Coaches, sind auch so, ja, die Kicker halt. Die Kicker, ihr macht da halt euer eigenes Ding und ihr haut das Ding da halt rein und ja, dann ist alles gut. Und wir rufen euch, wenn ihr gebraucht werdet und sonst steht ihr bitte nicht im Weg rum. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, das hat sich Gott sei Dank auch geändert, aber ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr Oldschool-Ansicht ist. Aber tatsächlich ist Kicken, und das ist ja auch das, was ich dann auch immer sage, wenn mich Leute danach fragen, ja, glaubst du nicht, einfach so Kicker sein? Ich glaube, erstmal der technische Ablauf ist viel, viel schwerer, als es aussieht. Und dann halt dieser Druck halt einfach auch, erstmal treffen zu müssen. Und jeder von denen hat ja auch den Druck, dass du deine, ich sag mal, Kicking-Motion so lange zu Ende führen musst, bis du entweder den Ball triffst oder dich ein Gegner trifft. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so eine Geschichte, die auch so ein bisschen dann auch im Hinterkopf spielt, dass du ja auch theoretisch Körperkontakt auch noch bekommen darfst. Wenn ich einen Abstoß habe, da weiß ich, da passiert mir gar nichts, weil da darf keiner in meine Nähe kommen und sowas halt alles. Aber wenn dort jemand kickt, dann ist halt eine gewisse Sache dabei, wo du sagst, ach, wenn mich da einer blockt, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Ist ja auch genau die gleiche Schwierigkeit mit dieser Landing Zone, die sie eingeführt haben, jetzt von ja. 0 bis 20 Yards bei den Kickoffs. Klar, natürlich von einem NFL-Kicker solltest du erwarten, jetzt sind wir wieder dabei, erwarten, dass der diese Landing Zone trifft. Aber es, wie gesagt, es gibt immer mal äußere Bedingungen. Auch das sind Menschen, überraschenderweise. Auch NFL-Spieler sind Menschen, die mal einen guten, mal einen schlechten Tag haben, auch mal eine gute oder schlechte Trainingswoche hatten, die körperlich manchmal auch Probleme haben. Sagen ja viele NFL-Spieler, sie sind nach Woche 1 nie eigentlich ohne Beschwerden. Und auch die Menschen haben Probleme zu Hause, haben kleine Kinder zu Hause, die sie nachts mal wach halten und so. Deswegen, also es ist schon sehr, sehr menschlich halt einfach zu sehen, halt, dass beim Kicken halt nicht alles perfekt ist, weil es halt einfach, ja, es spielt viel zusammen. Du brauchst einen guten Long Snap, du brauchst einen guten Hold, der muss die Laces wegdrehen. Dann muss dein Anlauf gut sein und alle anderen Jungs müssen auch noch gut blocken für dich. Und ja. Das ist so dieses Zusammenspiel aus, wir erwarten Perfektion. Was auch in vielen, vielen Fällen ja auch so ist, du hast es ja auch angesprochen, es sind ja auch viele erfolgreiche Field Goals auch dabei und viele auch, die über 60 Yards mittlerweile auch relativ zuverlässig treffen. Deswegen, ja, natürlich, aber das meinte ich ja auch eingangs, ne? Also es ist die Koordinatoren auch beim Kick-Blocken machen sich ja auch einfach viel Gedanken darüber und versuchen halt, ne, man überlädt ja jetzt eine Seite komplett, so dass einer zum Beispiel komplett frei und ungeblockt ist. Und da werden wir sehen, ob die Field Goal Units dagegen wieder was rausbekommen halt einfach auch. Und ja, aber wie gesagt, das ist halt einfach eine große Schwierigkeit. Gerade in der Saison finde ich auch, es sticht schon ein bisschen mehr heraus, dass einige wichtige Field Goal Versuche nicht gut waren.
Du kennst ja Kabinen sehr gut, also Kabinen von Mannschaften, von Profisportmannschaften. So ein Joshua Carty, ne, der Kicker der Rams, der hat ja 2 Field Goals verschossen. Beim ersten finde ich habe mir das nochmal angeguckt, ist so die Flugkurve zu flach. Das würde ich sagen, ist seine Schuld. Ich glaube, beim zweiten haben die Eagles Defender das auch einfach überragend gemacht. Also das darf man ja, auch, ist ja, ja nicht immer nur der Kicker, der schuld ist, sondern der Gegenspieler kann ja auch eine überragende Leistung einfach bringen. So, aber jetzt hat der eine Chance, 3 Sekunden vor Schluss die Rams in Philadelphia siegen zu lassen. Geht in die Hose und die Rams plötzlich stehen da wie die Trottel und haben verloren. Genauso dieser Steelers-Verteidiger, dieser Rookie, der beim Punt da nicht richtig oder beim Kickoff nicht richtig aufgepasst hat und dann auch einen Touchdown für die gegnerische Mannschaft verursacht hat. Wie ist denn so die Stimmung nach so einem Spiel dann bei den Rams? Nach so einer plötzlichen Totalenttäuschung in der Kabine? Macht man sich da gegenseitig Vorwürfe? Sind Profisportler dann total in sich gekehrt und sagen kein Wort? Oder also kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Das finde ich total interessant. Da würde ich echt gern Mäuschen spielen.
Kommt tatsächlich sehr auf die Persönlichkeiten an deiner Mitspieler und auch auf so ein Mannschaftsgefüge, auch auf dein Standing des jeweiligen Kickers natürlich innerhalb der Mannschaft. Also ich glaube, ein Justin Tucker zum Beispiel, der jahrelang überragend in der NFL gekickt hat, hat ein anderes Standing als der Romo zum Beispiel, der ja sehr, sehr jung jetzt halt auch dabei ist. Ich glaube tatsächlich, dass gerade, also wenn das Field Goal in live verschossen wird, dass da sollte man, glaube ich, dann als Kicker nicht raushören, weil da, glaube ich, schon das ein oder andere deftige Wort auffällt. Ich glaube dann, wenn du nach dem Spiel in der Kabine bist, möchte ich mal behaupten, 99% der Leute wissen, dass es dir auch extrem schlecht persönlich damit geht und die werden das erstmal lassen, glaube ich. Mhm. Aber spätestens am nächsten Tag, spätestens auch in den Videositzungen dann, wenn du es dann auch nochmal siehst und auch in den ein, zwei Tagen darauf, wo das Spiel noch relativ präsent auch ist, da kriegst du schon Feuer. Also schon sehr, ich glaube, auch noch sehr, sehr lustig meistens auch. Also schon so nach dem Motto, hey, was hast du denn da halt auch wieder gemacht? Aber wir wissen auch, in vielen Späßen steckt dann auch ein bisschen Ernst mit dabei. Ne? Da kommt ja dann auch sowas, ja, ihr macht doch den ganzen Tag nichts anderes, als das Ding zu kicken. Und jetzt musst du das Ding einmal kicken und wir halten ständig unsere Knochen für dich hin und du schaffst es nicht, das Ding da durchzukicken. Ne? Das ist ja, im ersten Moment lacht man wahrscheinlich drüber, aber im zweiten Moment nimmst du das Ding natürlich mit und sagst, boah ja, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht. Und eigentlich wahrscheinlich meint er das auch ein bisschen ernster, als er das jetzt gerade in dem Spaß gesagt hat. Deswegen, in so einer Kabine, wo 60 Leute drin sind, kannst du dich auch auf einmal sehr, sehr schnell einsam fühlen. Weil du halt, wenn du daran wirst du ja gemessen auch einfach, dass du halt im Profisport, wenn dein Moment ist, wann auch immer das sein mag, dann musst du funktionieren. Und es gibt Spieler, die haben halt 50, 60 Snaps im Spiel und es gibt halt Spieler, die haben 2, 3 Snaps. Wenn du auch als Longsnapper zum Beispiel den Ball nicht vernünftig nach da hinten snappst und der dreimal auftwitscht oder halt oben zu hoch ist oder sowas halt, das ist ja genau die gleiche Geschichte auch. Deswegen, natürlich, je öfter du auf dem Feld stehst, desto mehr Möglichkeiten hast du, Fehler zu machen. Du hast aber umgekehrt auch viel, viel mehr Möglichkeiten, positive Sachen zu machen. Und als Kicker ist es halt viel, viel mehr unter der Lupe halt einfach. Ne? Also, wie du halt auch gesagt hast, es ist viel, viel dichter an Erfolg und Misserfolg. Also dieser Grad ist viel, viel schmaler, einfach weil du halt nicht so viele Aktionen hast.
Nee, dazwischen gibt's nichts.
So. Genau, ich habe, glaube ich, gesehen, Chase McLaughlin von den Bucks hat, glaube ich, mit am meisten Field Goal Versuche gehabt. Ich glaube, 5 oder 6 dieses Wochenende, hat auch, glaube ich, 1 oder 2 nicht getroffen. Das ist natürlich deutlich, ich sag mal, besser in Anführungszeichen, als wenn du nur 1 oder 2 Versuche hast.
Ja.
Ne, und das ist, ne, das wirkt sich ja schon prozentual ganz anders dann auch definitiv aus. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, hofft natürlich jeder, dass wenn du das Game-Winning-Field-Goal vor der Flinte hast, dass du es dann halt machst. Schon alleine dadurch, dass sich dann halt die ganze harte Arbeit der Trainingswoche, wie aber auch im Spiel selber dann, einfach auch auszahlt. Und natürlich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn Spiele positiv gestaltet werden, dann gibt es Prämien, dann verlängern sich Verträge. Also da hängt ja viel, viel mehr auch mit dran, ne? Und wenn dann ein Spieler wegen dem Kicker in Anführungszeichen, seine Prämie von 2 Millionen nicht bekommt, weil der das Ding daneben haut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine Ansage bekommt und mal sagt, ja, sag mal, was soll das halt jetzt? Obwohl der das ja definitiv nicht mit Absicht macht,
ja,
halt
auch, ne? Hattest und du das mal oder schnell auf Holz geklopft? Also, dass du irgendwie in irgendeinem Spiel, keine Ahnung, kurz vor Schluss dann ein Gegentor, das Entscheidende verschuldet hast oder so?
Auch ich hab Fehler in meiner Laufbahn gemacht, wo ich sage, okay, die sind spielentscheidend dann auch gewesen. Es ist ja, da sind die Positionen tatsächlich zu vergleichen auch, weil als Torwart hast du auch oft wenig Situationen im Spiel oder wenig Anteile im Spiel. Aber wenn du dann gefordert oder gebraucht bist, dann erwartet auch jeder Perfektion einfach. Mhm. Und das ist natürlich ähnlich. Und deswegen, klar, das Anforderungsprofil ist dementsprechend. Und das ist auch der Grund, warum Kicker mittlerweile auch sehr, sehr gut bezahlt werden und auch teilweise fast 10 Millionen im Jahr verdienen.
Aber so wie du sagst, die werden sich ja selbst am allermeisten ärgern, so wie du es dann wahrscheinlich auch gemacht hast über einen Fehler, der dann vielleicht den Sieg gekostet hat oder so. Also auch so ein Joshua Carty, so ein Chase McLaughlin, also die werden sich ja auch selbst schwarz ärgern, oder?
Natürlich, definitiv. Ne? Und bei McLaughlin ist es ja so, er hat ja das Game-Winning-Field-Goal. Er hat einen Walk-Off geschossen halt, ne, am Ende.
Ja.
Und hat das Spiel dafür halt für die Bucks entschieden. Und deswegen, wie du gesagt hast, es trifft perfekt. Das könnte man direkt stehen lassen halt. Es gibt nur schwarz oder weiß. Ja. Entweder machst du das Ding halt oder halt eben nicht. Und das ist die Anforderung einfach dieser Position. Ne? Wie es die Anforderung, sage ich mal, von der Defense Line ist, den Run und den Run zu blocken und den Quarterback unter Druck zu setzen. Ja. Ne, das ist es ist relativ klar, was von dir erwartet wird. Dementsprechend dafür wirst du bezahlt und du musst halt einfach schauen als Athlet, als Spieler, als Mensch, dass du dich in diese Situation bringst. Egal wie, ob durch Training, ob du sagst halt wie LeBron James, okay, ich mach 3 Millionen Schüsse jedes Mal. Und ich trainiere halt wahnsinnig viel. Oder du sagst, okay, ich trainiere halt anders. Ich möchte mit Mentaltrainern trainieren, dass ich einfach in den Situationen mich besser fokussieren, besser konzentrieren kann. Oder du machst gar nichts. Oder du sagst halt, hey, pass auf, ich lebe einfach in dieser Lockerheit drin und sag, das gibt's ja auch. Also da gibt's ja, diese Profis gibt's ja auch überall, die mit weniger Nachdenken und auch teilweise mit weniger Training viel, viel erfolgreicher sind, als wenn sie sich gegen ihre Natur sträuben würden und sagen würden, ja, jetzt trainiere ich mal richtig und gesunde Ernährung und sowas halt alles. Ist natürlich die Minderzahl, bin ich auch ehrlich, aber auch diese Menschen gibt es und wie gesagt, Footballspieler sind überraschenderweise auch ganz normale Menschen.
Ja, ganz überraschend. Wie ist das, wenn ich noch einmal so deine Athletenperspektive ausnutzen darf, in Anführungszeichen. Wir hatten es ja auch zum Beispiel bei den Bengals, da hat sich Joe Burrow verletzt, dann musste Jake Browning plötzlich sofort rein. Wir hatten es bei den Jets, da hat sich Justin Fields verletzt, da musste Tyrod Taylor rein. Wie ist das so für Profisportler, die eigentlich erster Ersatz sind und dann aber plötzlich von der einen auf die anderen Sekunde rein müssen und gleich auf Betriebstemperatur sein müssen, ohne sich jetzt großartig warm machen zu können. Das ist auch schwer, oder?
Sehr, sehr schwierig. Also es ist, die Vorbereitung ist sogar eigentlich noch schwieriger, als wenn ich wüsste, dass ich selber spiele. Weil erstmal auch wieder da muss man nicht an den Spieltag schauen, sondern ein bisschen schon davor in die Trainingswoche. Du fängst ja an, ab Mittwoch ungefähr so den Gameplan zu installieren. Da fängst du an, so für die First und Second Downs so die Spielzüge durchzugehen, auch teilweise längere Distanzen und so. Donnerstag ist dann Third Down und teilweise Goal Line. Freitag sind dann noch so Walkthroughs. Aber alles das machst du ja meistens mit dem in Anführungszeichen zweiten Team. Also du machst das ja nie mit den Startern, sondern die Starter bleiben immer unter sich. Also wie im Fußball, wenn man im Fußball weiterbleiben würde, die erste Elf trainiert immer zusammen und der Rest dann dahinter. Das heißt, du musst eigentlich so ein bisschen, du musst den gleichen Gameplan lernen, aber meistens mit anderen Mitspielern. Und das ist manchmal nicht ganz leicht. Und dann natürlich auch, eigentlich musst du dich immer so darauf vorbereiten, als würdest du selber spielen. Als würdest du selber starten und musst ab Snap 1 das Ganze übernehmen. Aber je länger du das natürlich machst und dann nicht spielst, umso abgestumpfter wirst du natürlich dann irgendwann, weil du halt sagst, ja, ich bereite mich jetzt jede Woche, bereite ich mich jetzt hier drauf vor, ich spiele, aber mein Kollege zum Beispiel, auch da, man wartet nie auf Verletzungen, aber mein Kollege zum Beispiel ist nie verletzt, spielt immer gut, ja, okay, dann habe ich gar keine Chance reinzukommen auch. Und klar, natürlich, das ist sehr, sehr schwer, ist eine mentale Herausforderung, für die nicht viele gemacht sind, wo viele auch die Geduld verlieren. Wir haben über Russell Wilson zum Anfang gesprochen. Irgendwann kommst du in das Alter, wo das absehbare ist, ne, dass du so eine Starting-Position verlierst. Und dann musst du halt klar sein, möchte ich noch weiter dabei sein? Also möchte ich für jemanden ein Mentor sein, also jemanden unterstützen, in dem Falle Jackson Dart? Oder kann ich das gar nicht ertragen? Dann muss ich zurücktreten. Weil es wird irgendwann, ist deine Zeit einfach vorbei. Selbst Tom Brady musste das lernen, dass irgendwann die Zeit einfach vorbei ist, wo du aktiv spielen kannst. Und ja, wenn du jünger bist, ist das teilweise sogar noch schwieriger, weil du halt einfach so diesen jungen Elan hast, ne, und du möchtest spielen und ne, du möchtest unbedingt und da halt die Geduld zu finden, bis du wirklich auch bereit bist zu spielen und auch gut zu spielen, ist sehr, sehr schwierig. Aber man hat es ja auch bei, weil du gesagt hast, es sind ja einige Backups gewesen, die jetzt unterwegs gewesen sind.
Ja.
Es sind ja durchaus gemischte Sachen dabei gewesen, ne, wenn wir an Jake Browning der arme Mann in Cincinnati überlegen, der natürlich gegen eine überragende Defense der Vikings gespielt hat, ne, wo du halt sagst, okay, der wirft zwei Interceptions, die wirklich Pick Six wurden dann auch teilweise. Ne? Du hast dann aber auch zum Beispiel auf der anderen Seite Marcus Mariota mit Atlanta, wo das überragend funktioniert hat. Ne? Der 3 Touchdown-Pässe geworfen hat.
Washington,
der
für, meinst du?
Ja, Washington, Entschuldigung. Stimmt, ja. Für die Commanders, der fast 290 Yards geworfen hat. Und so ist es dann halt manchmal. Ne? Und jeder, glaube ich, ja, weiß auch, Marcus Mariota ist viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Der hat auch viel Shitstorm hier und da mal abbekommen. Ich glaube, lief ja auch vor einiger Zeit auf einem Streamingdienst eine Dokumentation über die NFL Quarterbacks. In der ersten Staffel war er dabei. Und es war auch nicht immer leicht für ihn. Und natürlich sind das dann die Momente, ne? Und so hast du halt auch so das Verschiedene, ne? Jake Browning ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber im Vergleich zum Beispiel zu einem Tyrod Taylor, doch noch deutlich jünger halt auch, ja, auf jeden Fall, ne? Und das ist so.
Und es ist so absurd, ne? Also an dem Spieltag, als Jake Browning reinkam für Joe Burrow während des Spiels, wir haben gerade drüber gesprochen, gegen die Jaguars, hat er dann dafür gesorgt, dass die Bengals dieses Spiel noch gewonnen haben mit einem Game-Winning Drive kurz vor Schluss. Und jetzt hatte er, so wie du auch geschildert hast, eine ganze Trainingswoche. Er war der klare Starter und dann geht's halt bei den Vikings komplett in die Hose. Ist ja irgendwie auch absurd. Ja. Man würde es ja eigentlich andersrum vermuten.
Deswegen, aber ich habe auch an der Stelle, habe ich auch mal geguckt, unser Freund von PFF, ne, also unser Grading-System, nennen wir es mal so. Die Offense-Line von Jake Browning, also von den Bengals, ist an 26. Ne? Also Joe Burrow ist, glaube ich, seitdem er in der Liga ist, der Quarterback, der am meisten gesackt wurde, der auch den meisten Kontakt hat. Das hat auch Gründe, da muss man auch ganz klar sagen. Ne? Die Offense-Line der Bengals ist einfach nicht gut. Und wenn dann natürlich jemand mit weniger Talent und weniger Qualität, muss man auch ehrlich sagen, wie Joe Burrow reinkommt, der kriegt das natürlich noch mehr zu spüren halt auch. Ne? Und Jake Browning hat ein Quarterback-Rating von 63 gehabt, was wirklich nicht gut ist halt einfach auch, aber ne, wenn du halt auch 2 Interceptions wirfst, die halt eine Pick-6 ist, ist halt auch klar. Wie gesagt, Marcus Mariota im Vergleich hat ein Quarterback-Rating von 118 gehabt. Ja, also das Maximum an der Stelle, muss man auch dazu sagen, das Maximum, was du an Passer-Rating haben kannst, ist 158,3, glaube ich, meiner Meinung nach. Ja. Wie gesagt, das ist aber das absolut perfekteste Spiel überhaupt. Also da hast du quasi jeden Ball angebracht, für 5 Touchdowns geworfen und 500 Yards geworfen. Also da bei so einem perfekten Passer-Rating reden wir wirklich auch von einem perfekten Spiel. Aber ich finde, dass so eine Gradings geben mal so ein bisschen das Gefühl dafür vielleicht auch, zum Beispiel bei Jake Browning jetzt auch, er hat es halt einfach auch nicht leicht gehabt. Ne?
Ja,
also,
total.
Also wo man halt sagt, okay, ja, er hat selber nicht gut gespielt, aber seine Teammates waren halt auch einfach auch nicht gut. Also sie haben es ihm nicht leicht gemacht. Ne? Wenn er jetzt mit einer Offense-Line spielt, die ein PFF-Rating oder Grading von, keine Ahnung, von 70 hat, 75 hat, was so die Top-Werte ungefähr sind. Ich glaube, Top-Wert ist bei 81 oder so. Dann kannst du natürlich sagen, ja, Junge, was ist los halt auch, ne? Aber wie du auch gesagt hast, ne, manchmal hast du auch einfach auf der Gegenseite gute Teams, gute Defenses, die gut eingestellt sind, die perfekt drauf eingestellt sind manchmal auch, und Spieler, die einfach einen überragenden Tag haben. Und dann ist es halt einfach so. Ich glaube, der Cornerback der Vikings hatte die eine Interception und, glaube ich, auch noch ein Fumble. Ein
Forced Fumble. Zwei sogar.
Ja, genau. Ne? Also guck, das ist ja so, wo du sagst, was soll man den Leuten vorwerfen? Ja. Ja, und da ist manchmal so die Sache, die man so anlegt, ist manchmal sehr, sehr, manchmal ein bisschen zu streng, und wie gesagt, die menschliche Komponente wird da halt einfach so ein bisschen vergessen dann auch.
Ja, und vor allem, also brutal ja auch nicht nur für die Kicker irgendwie am Wochenende, zumindest für die verschossen haben, sondern auch für mindestens 2 Running Backs, ne? Najee Harris und James Conner dann im Spiel. Ja. Schwer verletzt, der eine auch noch ohne gegnerische Einwirkung quasi Saison aus. Das ist auch brutal, oder?
Ja, das muss man sagen. Woche 1 und 2 sind die Quarterbacks ausgefallen. Jetzt sind so ein bisschen die Runningbacks dran, so vom Gefühl. Boah, das ist schon heftig. Ne? Man hat auch bei James Conner gesehen, ne? das ganze Team ist direkt auf dem Feld auch. Das sind natürlich halt Sachen, klar, jeder weiß, es gehört dazu und du musst damit irgendwie umgehen können. Aber natürlich ist jedes Mal schlimm, solche Verletzungen zu sehen, auch gerade, ne, bei deinen Mitspieler, Freunden oft ja dann auch, wo du weißt, okay, die Saison wird eng, und auch gerade bei so einer Verletzung von James Conner, wo du sagst, boah, selbst nächste Saison musst du halt fragen halt, ne, inwiefern kommst du halt zurück. Und ja.
Wann stellt man sich diese Frage eigentlich? Also ist das schon so für James Conner, ne? Das habe ich mich auch gefragt. Es ist ja nicht die erste schwere Verletzung. Der hatte ja auch schon eine überstandene Krebserkrankung zum Beispiel. Das stimmt. Wenn der da liegt, ne, und weiß, okay, mein Bein ist jetzt Schrott, denkt ein Profisportler dann in dem Moment schon dran, ach, jetzt muss ich wieder 6 Monate durch die Reha oder oder ist das, oder wird einem das dann erst später bewusst, wenn auch das Adrenalin aus dem Körper raus ist?
Meistens unmittelbar dann eigentlich. Das sind auch die Momente, also gerade so, also du hast die Verletzung auf dem Feld, ne, wie du auch sagst, du liegst da und hast das Gefühl dann auch, okay, irgendwas stimmt, gravierend stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Bis dann so 2-3 Wochen nach der Verletzung, vielleicht auch noch 1 Monat nach der Verletzung, das ist eigentlich so die schwärzeste Zeit, wo du halt drinne bist, weil da geht dir wirklich alles durch den Kopf, weil du kannst dich meistens nicht bewegen, du bist auf Krücken, OP, du hast Schmerzen, da geht dir alles durch den Kopf, von nie wieder, ich komme nie wieder zurück, bis hin, oh, lohnt sich das, diese Reha überhaupt noch zu machen, lohnt sich das nochmal zurückzukommen, habe ich wirklich Bock nochmal auch wieder aktiv zu sein und so, und da ist, das ist ganz oft der schwerste Moment auch so einer so einer Karriere dann auch, wo du halt sagst, boah, eine schwere Verletzung, wo du auch weißt, okay, das wird definitiv auch Folgen haben, also die überstehst du ja nicht einfach so, sondern du hast definitiv danach auch noch Nachwirkungen. Dann haben viele Familie, ne, wo die halt dann auch, wo du halt auch ins Überlegen kommst, sagst, hey, ich will noch der Vater für meine Kinder sein, der sich damit auch noch mit den Kids bewegen kann.
Ja.
Ist es das wirklich wert, noch für 2-3 Jahre mehr Football? Ich möchte der Ehemann für meine Frau sein, der im Haus noch helfen kann oder auch auf Ausflügen einfach mitkommen kann. Ist es das wirklich noch wert? Und gerade wenn du solche schweren Verletzungen hast, und James Conner ist ja jetzt auch schon über 30, wo du sagst, du musst einfach überlegen. Aber natürlich, dann kommt es auf den Antrieb an. Und wenn du dann meistens, sagen wir mal, nach Woche 4 der Verletzung, da machst du dann so langsam Fortschritte, da geht es dann wieder ein bisschen besser, da hast du dann keine Schmerzen mehr, da kriegst du die Krücken irgendwann weg.
Und dann hast du auch wieder Bock wahrscheinlich.
Dann, ne? Genau, dann geht es auch wieder in die richtige Richtung. Aber diese erste Zeit, die musst du so krass überstehen und da kommt so darauf an, was hast du für ein Umfeld, was hast du für eine Familie. Weil sonst auch da bist du dann relativ schnell alleine, weil der Zirkus zieht weiter an der Stelle, muss man ganz klar sagen, passend zu dem Zeitpunkt. Der Zirkus zieht weiter, sagen ja auch viele Headcoaches dann auch immer, ne? Das tut natürlich dann auch direkt weh, ne? Weil auch ein James Conner hört dann, obwohl er genau weiß, dass das dazugehört, aber wenn es dann heißt, ja, next man up und ne, es geht jetzt weiter und keine Ahnung was, obwohl du noch nicht mal im Krankenhaus wahrscheinlich drüben bist, ja, das ist Profisport dann in dem Moment und aber nichtsdestotrotz, und da tut mir leid, dass ich mich wiederhole, auch da, Footballspieler sind dann auch Menschen, wo du dann auch wirklich ins Grübeln kommst, wo du halt, wie gesagt, die Leute halt um dich herum brauchst, die dir, sage ich mal, so ein bisschen auch dann helfen, um dann auch wieder diesen Schwung zu nehmen, um dann auch wieder in diese Reha reinzugehen und zu sagen, okay, komm, ich habe nochmal Bock drauf und ich möchte das nicht vermissen und ich möchte das wieder erleben, auf dem Feld zu stehen. Das ist ja das, was dich dann auch wieder antreibt und was es dann auch macht, weil du halt sagst, hey, ich möchte am Sonntag, möchte ich wieder dastehen und möchte mit den Jungs und sowas halt alles. Und auch nichtsdestotrotz gibt's auch in so einer Reha dann Rückschläge, ne, ganz klar. Und Najee Harris genau das Gleiche, so eine Achillessehnenverletzung. Auch bei einem Spieler, der jetzt keine 20 mehr ist, ne, der auch ein Alter hat, der auch schon einiges eingesteckt hat in dieser Liga. Gerade bei Running Back sowieso viel Körperkontakt. Da muss man ja wirklich sagen, so Spieler wie McCaffrey oder sowas, die ja wirklich in sehr, sehr vielen Snaps auch immer die Go-To-Guys sind und die immer Körperkontakt haben. Das muss man wirklich sagen, kann man nur den Hut vorziehen, wie die arbeiten, wie die auch drüber gehen. Muss man ja auch sagen, die Jungs, die spielen mit Schmerzen. Nee, die spielen ja nicht schmerzfrei. Und die gehen einfach drüber. Ne? Und die beißen sich da durch. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber dann entscheiden. Aber es ist ja diese Leidenschaft und dieses Feuer, was dich dann antreibt, wo du halt sagst, das ist der Grund, warum ich am Sonntag, am Donnerstagabend, am Montagabend auf dem Feld stehe, warum ich da sein möchte, mit meinen Jungs zusammen, in dieses Spiel zu ziehen, in diese Schlacht zu ziehen und zu sagen, hey, wir schaffen das, wir machen das, ihr könnt euch auf mich verlassen. Und dann auch, klar, ist auch Adrenalin, ist eine Droge dann auch irgendwo, ne, diesen Kick dann auch irgendwie zu haben, in diese Spannung auch zu haben, ne, wo du halt sagst, okay, ich dieses Erlebnis auf dem Feld und klar, auch dann dieses Gewinnen einfach halt auch, ne, was ganz oft, wo ja viele dann auch sagen, ja, ihr macht's nur aus Geld, klar, Geld spielt auch eine Rolle, keine Frage, aber dieses Gewinnen gibt nichts Geileres als in einem Mannschaftssport, wo du ja nicht nur für dich alleine verantwortlich bist, mit so einer Gruppe das zu schaffen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und das ist auch gerade in so schwierigen Zeiten ist das was extrem Cooles, das so zusammen zu schaffen. Und das ist, danach kann man auch süchtig werden. Und deswegen glaube ich schon, dass wir beide auf jeden Fall wiedersehen werden.
Also auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung. Definitiv. An Najee Harris und an James Conner. Abschließend, Kevin, kann ich dich hier natürlich nicht rausgehen lassen. Also während wir hier jetzt sprechen, ist Donnerstagabend. Ihr hört diesen Podcast am Freitag. Das heißt, ihr wisst im Gegensatz zu Kevin und mir schon, wie der Thursday Night Game ausgegangen ist. In dem Jahr ausgerechnet auch noch deine Seattle Seahawks stehen. Also Seahawks Cardinals, der Thursday Night Game. Wie geht's denn aus, Kevin? Ist immer total undankbar für uns, weil wir können uns hier groß blamieren, aber es geht ja auch ums Bauchgefühl. Was ist dein kurzer Tipp?
Also, an der Stelle sind wir auch wieder beim Thema Profisport und klar, wie gesagt, an James Conner die besten Grüße raus, aber für die Seahawks ist es definitiv nicht von Nachteil, dass James Conner nicht dabei ist. Mit Kyler Murray natürlich einen sehr, sehr mobilen Quarterback auch. Hast jetzt in Woche 4 schon das zweite Division-Spiel. Also sehr, sehr wichtig auch, gerade weil du das erste gegen die 49ers verloren hast. Deswegen glaube ich, dass die Seahawks auch so diesen Schwung aus dem Saints-Spiel jetzt vergangene Woche mitnehmen werden. Es wird trotzdem ein enges Spiel werden, weil ich die Cardinals nicht schlecht finde. Gerade auch, weil sie ein sehr, sehr gutes Spiel auch gegen die 49ers gemacht haben und es sehr, sehr eng war. Und am Ende ein Field Goal entschieden hat, glaube ich, oder? Deswegen gehe ich aber trotzdem mit den Seahawks, weil sie viel Rückenwind haben, weil den Cardinals James Conner einfach als guter Running Back fehlt. Ich glaube trotzdem, dass es keine High-Scoring-Game wird. Deswegen gehe ich mit einem 17-14, also mit einem Field Goal am Ende für die Seahawks als Sieger vom Thursday Night Spiel raus.
Mit einem verwandelten Field Goal,
ja, natürlich. So sieht's aus, von Jason Myers, unser Mann.
Ja.
Und ich glaube, ja, es wird ein enges Spiel, es wird innerhalb von einem Score sein, also 7 oder 3 Punkte, also von daher glaube ich, ja, die Seahawks mit 3 vorne, 17-14 in Arizona.
Ja, ich gehe damit, also ich bin auch in so einer Kicker-Runde von Icing the Kicker, habe ich heute gerade getippt und ich habe auch auf die Seattle Seahawks getippt, ich glaube, dass ihr das gewinnt. Kyler Murray holt mich irgendwie auch diese Saison nicht so richtig ab. Ja, der hat auch viele Drops von seinen Receivern und so, aber der war auch schon irgendwie wieder gehypt vor der Saison und dafür ist mir das irgendwie immer noch zu wenig. Ich traue dem Braten, der bei den Cardinals noch nicht, auch der OC steht ja schon stark in der Kritik, also auch da brennt es schon an einigen Ecken.
Ich bin wirklich gespannt, weil Kyler Murray ist auch immer so ein Spieler, wo du eigentlich drauf wartest, dass der jetzt nochmal richtig explodiert. Ich finde ihn grundsätzlich nicht schlecht, aber er ist ja auch einer, der dann mit seinen kurzen, schnellen Beinen auf einmal losläuft und du denkst immer so, mein Gott, hätte man das nicht irgendwie besser verteidigen können oder so. Ich finde, es ist immer sehr viel improvisiert, wirkt bei ihm. Und gerade so, du hast recht, absolut, da sind einige Drops dabei gewesen von den Receivern, die sie wahrscheinlich gerne zurückhalten hatten. Aber ich glaube, dass sie gerade mit McBride zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Tight End haben, der sehr, sehr hochgradig talentiert ist. Es wird eine enge Kiste auf jeden Fall. Die NFC West ist einfach so unglaublich eng und es schlägt jeder jeden. Aber ich trotzdem glaube ich an die Seahawks einfach auch, weil sie eine sehr, sehr gute Defense dieses Jahr wieder haben. Und Sam Darnold so langsam auch Cooper Kupp mit einbezieht, JSN sowieso, Jackson Smith und Jigba. Und Ken Walker auch ein bisschen ins Laufen gekommen ist. Deswegen glaube ich, das Gesamtpaket der Seahawks passt ein bisschen besser als das der Cardinals. Auch wenn die Cardinals zu Hause spielen. Wo sich die Seahawks auch in der Vergangenheit immer sehr schwer getan haben, muss man auch sagen. Aber ich gehe mit den Seahawks, aber wird ein enges Spiel, wie gesagt, 17-14 für die Seahawks am Ende.
Gut, wenn ihr das jetzt hört, haben die Cardinals wahrscheinlich haushoch gegen die Seahawks gewonnen. Also ist ja oft so in der NFL. Aber ja, ich bin da auch total bei dir. Kevin, das hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht. Nochmal der Aufruf, wirklich. Also uns interessiert auch logischerweise eure Meinung in Bezug auf Russell Wilson und der Hall of Fame, in Bezug auf Tom Brady und seinem Flag-Football-Spiel. Aber also wenn ihr irgendwie auch Fragen habt, Themenwünsche, was auch immer, lasst es uns gern wissen. Wir setzen das um, oder, Kevin?
Absolut, haut gerne raus. Alle Fragen, alles, was da ist. Und wenn es um die Styles geht, sind wir auch dabei. Möchte ich mal behaupten, haben wir gutes Modeverständnis, dass wir das aufarbeiten können. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Genau, in 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Ich wollte eigentlich mit dir auch noch über die ganzen Verhaftungen von NFL-Spielern sprechen, warum das eigentlich so ist. Das mache ich in der nächsten Folge. Das können wir jetzt schon mal
anspoilern. Das Gute ist ja, die Jungs müssen ja meistens dafür ein bisschen länger absitzen, deswegen läuft uns das Ganze ja nicht weg.
Aber ich finde es schon auffällig. Also ich meine, Fußballteams sind ja auch viele Leute, gehören ja auch so 25 Leute zum Kader. Ja, gut, im Football ist das Doppelte, aber wie viele da verhaftet werden, jetzt gerade wieder Jadeveon Clowney, besprechen wir in der nächsten Folge, Kevin.
Das ist
ja auch Zirkus.
Auf jeden Fall.
Cool. Vielen herzlichen Dank.
Zirkus, ja.
Und ich wünsche dir eine gute, erfolgreiche Nacht, falls du denn das Spiel sehen kannst.
Dankeschön. Ich hoffe auch. Ich hoffe sehr. Vielen Dank. Also, ciao.
Tschüss, ihr alle. Bleibt gesund. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.